Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Die Erderhitzung ist kein Gefühl, aber mit vielen Gefühlen verbunden. Sorgen etwa oder Angst. Eine Veranstaltung gegen diese Ohnmacht ist Tipping Time, eine Klimakonferenz der Zivilgesellschaft. Von 9.5. bis 11.5. findet Tipping Time in Kooperation von Globe Art, Solektiv und Tangente St. Pölten statt und lädt ein zu Diskurs, Diskussionen und Workshops mit namhaften Vortragenden wie Nikolai Schulz und Friederike Otto. Weitere Informationen finden Sie auf www.tangentesanktpölten.at.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der 95. Folge von Schäuber fragt nach. Unser Land wird zurzeit von einer unerfreulichen Entwicklung heimgesucht, für die ich an dieser Stelle einen Namen vorschlagen möchte. Die Verriedlung der Republik Österreich. Benannt nach dem ehemaligen Gemeindebundpräsidenten und noch immer amtierenden Bürgermeister von Grafenwörth, Alfred Riedl. Einen eindrucksvollen Beleg für die Verriedlung habe ich vor mir liegen. Es ist die Seite 3 der Kronenzeitung vom 7. März, auf der man drei Geschichten lesen kann. Links unten ein Bericht über Günther Schaubach, den ÖVP-Bürgermeister der niederösterreichischen Gemeinde Pyra. Er hat, so wie Alfred Riedl, sein Amt als Bürgermeister genutzt, um für ihn selbst höchst lukrative Grundstücksgeschäfte zu machen. Das Online-Medium Wiener Zeitung hat herausgefunden, dass Grundstücksbesitzer vor ein paar Jahren ein Grundstück in Pyra verkaufen wollten. Der gleichzeitig eingebrachte Antrag auf Umwidmung des Grundstücks auf Bauland wurde aber von der Gemeinde abgelehnt. Dann kaufte der Bürgermeister selbst das Grundstück und kurz darauf wurde ein Teil davon vom Gemeinderat in eine neue Bauklasse umgewidmet. Was daraufhin passierte, ist leicht zu erraten. Der Bürgermeister hat das Grundstück ein Jahr später verkauft. Und zwar just an jenen Bauträger, der schon Interesse bekundet hatte, als das Grundstück erstmals zum Verkauf angeboten wurde. Damals fand der Verkauf nur deshalb nicht statt, weil der Gemeinderat die Umwidmung nicht genehmigte. Der Bürgermeister hat bei dem Deal rund 220.000 Euro verdient. Er hält das für in Ordnung, denn schließlich habe er 40.000 Euro davon an die örtliche Pfarre gespendet. Ein interessanter Hinweis darauf, dass die Idee des Ablasshandels in Niederösterreich auch im 21. Jahrhundert noch präsent ist. Rechts vom Krone-Artikel über den klerikal wohltätigen Neo-Riedl findet man einen Bericht über namentlich nicht genannte SPÖ-Bürgermeister aus Niederösterreich und dem Burgenland, die sich über ein Posting der Wiener SPÖ empören, in dem diese über die Zersiedlung von Restösterreich klagt. Natürlich wollen sich auch SPÖ-Bürgermeister aus Niederösterreich und dem Burgenland ihre Freude am für sie oft profitablen Zubetonieren des Landes nicht nehmen lassen. Dass hier aber ausgerechnet die SPÖ Wien etwas dagegen haben soll, ist natürlich eine reine Schmähparade. Dieser Tage wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft gegen den Donaustädter SPÖ-Bezirksvorsteher Ernst Nevrevi ermittelt. Es geht um einen Grundstückskauf von ihm und die für ihn profitable Umwidmung des Grundstücks in Bauland. Also ein ganz klares Signal an die ÖVP, das können wir auch. Verriedlung ist kein reines ÖVP-Anliegen, das beherrscht die Sozialdemokratie genauso. Und natürlich auch die FPÖ, die verbindet das auch noch mit einer bemerkenswerten Form von Chuzpe. Ausgerechnet der in seiner Heimatgemeinde Mühldorf als Bürgermeister agierende und dort tief in einen Umwidmungsskandal verwickelte Kärntner FPÖ-Chef Erwin Angerer hat erklärt, die Kompetenzen der Bürgermeister bei der Raumordnung in Frage zu stellen, gleiche einer Aushebelung demokratischer Prinzipien. ÖVP, SPÖ und FPÖ pochen also auf ihr Recht auf Verriedelung der Demokratie. Und im dritten Artikel auf der Seite 3 der Kronenzeitung bekommen sie dafür auch ihren Segen von allerhöchster Stelle. Also nicht vom Bundespräsidenten oder vom Bundeskanzler, sondern von einem wahren Machthaber des Landes, nämlich von einem Landeshauptmann. Thomas Stelzer verteidigt in einem Interview eine unlängst im Alleingang von Landesräten der ÖVP, SPÖ und FPÖ beschlossene Bodenschutzstrategie. Die Bezeichnung Bodenschutzstrategie für den Plan der Landesräte ist jedoch ziemlich gewagt, denn die einzige darin erkennbare Strategie ist, effektiven Bodenschutz in Österreich auch in Zukunft zu verhindern. Es gibt darin nämlich nicht einmal eine Obergrenze für den künftigen Bodenverbrauch der Gemeinden. Auf die Kritik an diesem Bekenntnis zur grenzenlosen Zubetonierung der Republik antwortet der Landeshauptmann: Wir schätzen es nicht sehr, wenn man nur belehrt wird und moralisierend versucht, irgendwelche Grenzen aufzuzeigen. Ein fantastisches Argument. Das kann man sich merken, sollte man einmal von der Polizei mit mehr als 0,5 Promille aufgehalten werden. Einfach den Polizisten erklären: Ich schätze es nicht sehr, wenn man nur belehrt wird und moralisierend versucht, irgendwelche Grenzen aufzuzeigen. Ein Bodenschutzgesetz ohne Obergrenze für den künftigen Bodenverbrauch ist tatsächlich wie ein Gesetz gegen Alkohol am Steuer ohne Promillegrenze. Wenn man bei diesem Bild bleibt, könnte man auch sagen, das Land Oberösterreich ist diesbezüglich mit 4,2 Promille unterwegs. Laut WWF-Analyse für 2022 war Oberösterreich mit einem Plus von 4,2 Hektar beim Bodenverbrauch negativer Spitzenreiter der Republik. Dem Herrn Stelzer ist es aber wurscht und er weiß sich dabei in Gesellschaft mit seiner Amts- und Parteikollegin aus Niederösterreich. Auch Johanna Mikl-Leitner will von Obergrenzen nichts wissen. Das verwundert dich wirklich, ist doch Niederösterreich jenes Bundesland, aus dem die Verriedlung nicht nur ihren Namen hat, sondern wo sie auch am weitesten fortgeschritten ist. Und das verdankt sie einer Sonderregelung, die es in keinem anderen Bundesland gibt. Denn in allen anderen Bundesländern kontrollieren Rechnungshöfe die Gemeinden. Aber nicht so in Niederösterreich. Dort dürfen Gemeinden mit weniger als 10.000 Einwohnern nicht vom Landesrechnungshof geprüft werden. Das heißt, von 573 Kommunen darf er nur 26 von sich aus prüfen. 95% der niederösterreichischen Gemeinden sind also im Leo. Ein fassungslos machender Zustand, an dem aber nichts geändert wird. Anträge der Neos auf Ausweitung der Prüfbefugnisse für den Rechnungshof wurden von ÖVP und FPÖ abgelehnt. Seitens der ÖVP mit einem Argument, dass es vom Chuzpe-Faktor tatsächlich noch schafft, einen draufzulegen. Es lautet: Doppel- und Dreifachprüfungen sind nicht zielführend. Das können sich wiederum alle niederösterreichischen Schüler merken, denen eine Nachprüfung droht. Wenn den Lehrern dieses Argument nicht einleuchten sollte, einfach auf die Regierungspartei des Bundeslandes verweisen. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich jetzt fragen, wie gibt es das bitte? Die Landesregierung ist doch dazu verpflichtet, die Bürgermeister und Gemeinderäte zu kontrollieren. Theoretisch ja. In der Praxis schaut es aber in Niederösterreich so aus, dass die Abteilungen zweier Landesräte dafür zuständig sind. Ein ÖVP-Regierungsmitglied kontrolliert die ÖVP-Gemeinden und ein SPÖ-Regierungsmitglied die SPÖ-Gemeinden. Man kann das so zusammenfassen: Unter diesen Umständen gibt es statt Bodenschutz eine Bodenaufbereitung, nämlich die Schaffung eines idealen Nährbodens für die Verriedelung des Landes. Alfred Riedels Nachfolger als Gemeindebundpräsident, Johann Pressl, will daran auch nichts ändern. Er hat erklärt, dass die Kontrollen durch Land und Gemeinderat ausreichend seien. Und auch sein Argument verdient es, wörtlich zitiert zu werden. Die Gewählten, ob als Gemeinderäte oder Bürgermeister, wollen stets das Beste für ihre Bürgerinnen und Bürger. Bürgermeister Alfred Riedl hat dank von Gemeinderäten beschlossenen Umwidmungen über 1 Million Euro Gewinn mit dem Kauf und Verkauf von Grundstücken in seiner Gemeinde gemacht. Er ist ein Gewählter und er ist ein Bürger. Und somit stimmt die Aussage seines Nachfolgers im Gemeindebund: Bürgermeister Alfred Riedl und seine Gemeinderäte wollen stets das Beste für den Bürger Alfred Riedl und die mit ihm verwandten Bürgerinnen und Bürger. Ich würde auch nicht ernsthaft darauf hoffen, dass diese Leute deswegen irgendwann noch ein schlechtes Gewissen oder gar ein Unrechtsbewusstsein entwickeln und deshalb Besserung geloben. Denn leider gilt nicht nur für manche Bürgermeister, sondern auch für sehr viele Politikerinnen und Politiker in unserem Land ein Grundsatz. Sie schätzen es gar nicht, wenn man versucht, ihnen irgendwelche Grenzen aufzuzeigen. Ganz klar definiert sind die Grenzen von Österreichs berühmtesten Weinbaugebiet, der Wachau. Und gerade von diesen Grenzen kommen in letzter Zeit besonders interessante Weine. Zum Beispiel vom Spitzer Graben im Westen der Wachau. Eine Region mit einem etwas kühleren Klima, was in Zeiten wie diesen für den Weinbau immer wichtiger wird. Christoph Donnerbaum hat dort unlängst das Weingut seiner Eltern übernommen und macht zum Beispiel einen grünen Veltliner Smaragd Alte Kultur, der prächtige Opulenz mit kühler Mineralik aufs Schönste vereint. Prost! Was die realistische Einschätzung der Folgen des Klimawandels betrifft, sind die meisten Weinbauern vielen unserer Politiker deutlich voraus. Vor allem jenen, die sich nicht belehren lassen und keine Grenzen kennen wollen. Dabei würde Ihnen ein bisschen Belehrung seitens der Wissenschaft sehr gut tun und folglich uns allen. Zum Beispiel von meinem heutigen Gesprächsgast. Es ist der Professor für Klimapolitik an der Universität für Bodenkultur in Wien, Reinhard Steurer. Grüß dich, Reinhard.
Hallo Florian, danke dir für die Einladung.
Sehr gerne. Ich habe vorhin von unser Land zu betonierenden Bürgermeistern gesprochen. Du hast dich gerade mit einem speziellen Fall beschäftigt, nämlich mit dem Wiener Neustädter Bürgermeister Klaus Schneeberger, der gegen heftigen Widerstand der Umweltschützer eine Ostumfahrung von Wiener Neustadt bauen lassen will. Was hältst du von diesem Projekt?
Naja, offensichtlich ist es nicht nur aus dem vorigen Jahrhundert, sondern aus dem vorigen Jahrtausend. Und es soll quasi das Faktum komplementieren, dass Wiener Neustadt die Beton- und Asphalthauptstadt Österreichs ist. Ich glaube, es gibt keine Stadt in der Größenordnung, das so eine Autobahndichte hat. Also wenn man sich die Karte anschaut, dann sieht man, dass bei Wiener Neustadt die Autobahnen von oben, von unten, von rechts und von links daherkommen. Jetzt fehlt noch ein kleines Stück offensichtlich, um den Betonring zu vervollständigen, und der ist im Osten der Stadt. Aus der Sicht der 60er Jahre ist das nachvollziehbar, ne? Da fehlt natürlich dann ein Stück Autobahn. Aus heutiger Sicht, wo wir eine Klimakrise haben, die bedeutet, dass mehr Straßen mehr Verkehr bringen wird, und wo Ackerboden einfach sehr knapp wird, ist das komplett aus der Zeit gefallen, und deswegen stellen wir uns hinter die Protestierenden.
Es ist ja nicht irgendein Gebiet, das da zugebetoniert werden soll. Wäre besonders dramatisch, wenn genau dort das passiert.
Genau, zum einen ist ein Natura 2000 Schutzgebiet, zum anderen sind hochwertige Ackerböden in der Gegend, die eben dann ja unter der Straße verschwinden würden für eine Straße, die aus Sicht sämtlicher Expertinnen nicht notwendig ist. Das wird dann damit argumentiert, dass da ja auch ein neues Krankenhaus entstehen soll. Das ist im Grunde der nächste Wahnsinn, ne? Da soll ein Krankenhaus mit 6000 Beschäftigten aus der Innenstadtlage an den Stadtrand verlegt werden. Naja, die 6000 Beschäftigten, all die Patientinnen und Besucherinnen werden den Geschäften in der Innenstadt schmerzlich fehlen, aber da werden sie dann im Nachhinein erst drauf kommen.
Es gibt einen von Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Kunst und Kultur und auch von uns beiden unterzeichneten offenen Brief an Schneeberger, in dem dieser aufgefordert wird, eine Volksbefragung zur umstrittenen Ostumfahrung durchzuführen. Du hast sogar eine Antwort von ihm bekommen. Was schreibt er denn?
Genau, er hat gemeint, wir sollen uns doch die schöne Ausstellung der Stadt Wiener Neustadt anschauen. Da steht sehr schön drin, dass auch Umweltschutzprojekte und Radwege vorgesehen sind im Zuge dieses Straßenneubaus. Und dass er sich natürlich um das Wohlergehen der Bürgerin kümmern muss. Und das bedeutet auch, manche von Verkehrs zu entlasten, die da an zwei vielbefahrenen Straßen wohnen. Naja, und wenn man das Wohl der Bürgerin tatsächlich im Auge hätte, dann wäre aber Erfolgsbefragung ein wunderbares Mittel. Da könnte man nämlich dann erfahren, was die Mehrheit der Bürgerinnen tatsächlich will. Ich habe die Befürchtung, dass sich der Gemeinderat ein bisschen davor fürchtet, weil es könnte natürlich das Projekt zum Kippen bringen. Und das wäre schade für die Denkmalsetzung des Bürgermeisters persönlich.
Ist diese Entlastung überhaupt ein realistisches Ziel? Das heißt doch immer, neue Straßen ziehen neuen Verkehr an. Glaubst du, dass das tatsächlich die Bürger von Wiener Neustadt, die an diesen Straßen wohnen, wirklich eine spürbare Entlastung bringen würde?
Es kann in ein, zwei Straßen natürlich eine Entlastung bringen, aber in Summe schaffen neue Straßen mehr Verkehr. Das ist ein Fixum in der Verkehrsplanung und in der Verkehrswissenschaft. Und je hochrangiger und größer die Straßen werden, umso stärker wird der Sog in Richtung mehr Verkehr, weil es einfach Angebot schafft Nachfrage.
Schändlicherweise hat die Republik Österreich noch immer keine verbindliche Bodenschutzregelung für unser Land. Wie siehst du die jüngsten Diskussionen zu diesem Thema?
Ja, ich spreche ja sehr viel zu Scheinklimaschutz. Scheinbodenschutz ist fast noch gravierender und krasser. Also wir tun ja seit Jahren so, als ob uns Bodenschutz ganz wichtig wäre und dass wir deswegen ein verbindliches Ziel brauchen, den Bodenschutz wirklich auf ein Minimum zu reduzieren. Jetzt ist das erste Mal eine gewisse Ehrlichkeit in die Diskussion gekommen, nämlich die Landeshauptleute haben klar gesagt, uns interessiert kein verbindliches Ziel, weil das würde uns in der Entwicklung einschränken. Das wollen wir nicht. Besonders schön finde ich, dass die Landeshauptleute, allen voran die Landeshauptfrau von Niederösterreich, dann vor allem Kindergärten und Eigenheime anführt, die wir doch noch in Zukunft brauchen werden. Was sie nicht anführt, sind neue zusätzliche Straßen, die aber genauso viel Boden verbrauchen. Also die verschweigt man dann lieber, die baut man ruhig still und heimlich dann.
Warum ist Bodenraub so besonders schlimm für unsere Umwelt und für die Welt, in der wir leben?
Aus vielen Gründen. Zum einen verhindert Bodenversiegelung Grundwasserbildung. Das Wasser, das durch Niederschlag runterkommt, kann nicht versickern, kann kein Grundwasser bilden. Es wird in Kanalisationen abgeführt und geht direkt in Flüsse. Und zum anderen gehen einfach fruchtbare Flächen verloren. Und wir haben gesehen, wie wichtig Autarkie, Eigenversorgung ist, gerade wenn es um existenzielle Dinge geht. Und Österreich ist auf dem Weg dazu, dass wir uns bei weitem nicht mehr selbst versorgen können. Lebensmittelknappheit wird ein großes Thema werden in der Klimakrise. Also das zeichnet sich ab, spätestens ab den 2030er Jahren, dass bestimmte Lebensmittel knapper und knapper werden. Naja, und wenn er so eine Knappheit dann einsetzt, dann wäre Eigenversorgung ganz, ganz extrem wichtig, weil dann wird es einfach Exportsperren geben für gewisse Getreidesorten, wenn das knapp wird. Ne? Und wer sich dann nicht mehr selbst versorgen kann, der muss das halt dann irgendwie ganz teuer beschaffen oder darauf verzichten. Das ist dann übrigens der wahre Verzicht, wenn heute immer die Rede ist von, naja, immer soll man verzichten auf Fleisch und auf Schnellfahren auf der Autobahn und auf Fliegen. Früher oder später, wenn wir das nicht geordnet hinkriegen, werden wir auf Grundnahrungsmittel verzichten müssen.
Umso absurder, dass es nicht möglich ist, eine verbindliche Grenze für Bodenschutz festzulegen in Österreich, also für weitere Bodenversiegelung. Wer sind da die größten Verhinderer? Sind es die Bürgermeister oder die Landeshauptleute?
Da gibt es eine große Personalunion, würde ich sagen. Die Landeshauptleute gemeinsam mit den Bürgermeistern und dann gemeinsam mit sehr vielen privaten Interessen bis hin zu Baufirmen, Gebäudespekulanten, Grundstücksspekulanten, Immobilienentwicklern und so weiter. Also das wäre zu einfach zu sagen, das sind nur Politikerinnen, da gibt es eine Menge private Interesse. Ich würde sagen, bis hin zu den Landwirten, denen zwar dann der Boden abhanden kommt, die aber durch Umwidmungen natürlich oft einmal ganz schön reich werden. Also Grünland ist fast nichts wert, dann gibt es eine kleine Umwidmung und schon wird man zum Bodenmillionär. Deswegen war der Landwirtschaftsminister dann ganz erfreut darüber, dass sich die Länder jetzt auf eine unverbindliche, völlig scheinheilige Bodenstrategie geeinigt haben, weil da können ein paar Landwirte ganz gut Profit machen, denke ich.
Die größten Bodenversiegler des Landes sind die Supermärkte. Österreich hat die höchste Supermarktdichte von ganz Europa. Wie könnte man die dafür Verantwortlichen zu einem Umdenken bringen?
Naja, Unternehmen kann man nur durch staatliche Regulierung zum Umdenken bringen. Also solange Supermarktflächen gewidmet werden, Gemeinden den Bau erlauben, werden Supermarktflächen möglicherweise weiter zunehmen und dann sagt man halt, na, bei uns sind halt die Lebensmittelpreise höher, weil wir haben so viel Flächen. Da kommt es ja zu so grotesken Situationen, dass selbst zwei Supermärkte derselben Kette oft nebeneinander stehen, um zu verhindern, dass die Konkurrenz dorthin kommt. Also da geht es gar nicht mehr um Versorgung, sondern einfach um betriebsinterne strategische Überlegungen, nicht zum Wohle der Bevölkerung. Und der einzige Weg, das vernünftig zu regeln, ist Politik. Aber die lässt eben komplett aus in der Hinsicht.
Ja, die unsichtbare Hand des Marktes funktioniert da nicht offensichtlich bei den Supermärkten, weil sonst gibt es solche absurden Situationen nicht.
Richtig, ja. Also die Hoffnung auf die unsichtbare Hand des Marktes ist auf ein wesentlicher Grund, warum die Klimakrise weiter und weiter eskaliert. Der Markt kann diese Allgemeingutprobleme nicht regeln. Und entweder der Staat hat die Entschlossenheit und den Mut, da einzugreifen, auch mit Verboten, oder es eskaliert halt weiter und weiter. Ja, und in der Klimakrise haben wir halt das Problem, dass die Folgen, die wirklich schmerzhaften Folgen, dann möglicherweise so spät kommen, dass das Umdenken dann nichts mehr nützen würde, wo man dann sagen müsste, naja, 2020 bis 2024 wäre ein guter Zeitpunkt gewesen, die Dinge zu ändern. Jetzt ist eigentlich schon weitgehend entschieden, wo das hingeht.
Ich sage immer, die Maximalform von Marktversagen heißt in Österreich Supermarkt. Es ist mir auch völlig ein Rätsel, warum nicht allein der Gedanke, welche Lebensmittel sollen wir denn in Zukunft verkaufen in unseren Supermärkten, wenn wir die Flächen dafür selber zubetonieren, dass nicht einmal dieser Gedanke irgendwie an die Verantwortlichen herankommt.
Naja, weil das langfristiges Denken erfordern würde und man kann von Marktteilnehmern nicht erfordern, dass sie im Zeitraum von Jahrzehnten denken. Man kann das übrigens auch nicht wirklich von Politikern erwarten, weil die haben im Grunde den nächsten Wahltermin im Kopf. Die überlegen sich bei jeder Maßnahme, na, was bedeutet das für die nächste Landtagswahl, die nächste Nationalratswahl. Das heißt, der einzige Ort, von wo langfristiges Denken kommen könnte, ist die Gesellschaft, ist die Wählerschaft. Und auch dort mangelt es natürlich genau an diesem langfristigen Denken, wenn es bedeutet, dass kurzfristig manches unbequemer werden könnte. Also wir sind als Gesellschaft nicht auf dem Stand, dass wir diesen Krisen gerecht werden, leider.
Wie müsste eine Bodenschutzregelung ausschauen, die diesen Namen auch verdient?
Naja, es müssten tatsächlich verbindliche Zielwerte drinstehen. Dann müsste man kontrollieren, ob man auf dem Pfad hin zu diesem Ziel ist. Und wenn nicht, dann müssten Korrekturmechanismen Platz greifen. Tatsache ist, wenn das so verbindlich geregelt werden würde, dann würde es unangenehm werden, weil dann würden die unnötigsten Projekte, wie zum Beispiel eine Ostumfahrung Wiener Neustadt, sofort aus dem Programm fliegen, weil man sagen würde, na gut, das können wir uns jetzt nicht mehr leisten. Der Kindergarten ist tatsächlich wichtiger wie diese eine Straße.
Was bedeutet der weiterhin ungebremst stattfindende Bodenfraß für die Biodiversität und den Artenschutz?
Wenn es ökologisch wertvolle Flächen betrifft, geht es natürlich auch zulasten des Artenschutzes, das ist klar. Wenn es landwirtschaftliche Flächen betrifft, dann ist der Artenschutz nicht so sehr betroffen, weil da lebt eh fast nichts mehr außer dem, was dort wachsen soll. Also es gibt zwei wesentliche Treiber hinter dem Artensterben. Das eine ist die Klimakrise, weil Arten im Grunde drei Möglichkeiten haben, damit umzugehen. Die eine ist zu wandern, zu migrieren. Die zweite ist, sich anzupassen. Das ist aber sehr oft nicht möglich, weil die Veränderungen zu schnell gehen. Und die dritte ist eben aussterben. Die meisten Arten wählen die dritte Option. Deswegen sind wir mitten im sechsten Massenaussterben. Weiteres sehr unangenehmes Faktum, über das wir selten reden. Und der zweite große Treiber hinter dem Artensterben ist die industrielle Landwirtschaft mit all den Pestiziden. Und somit ist auf den intensiv genutzten landwirtschaftlichen Flächen dann gar nicht so sehr Artensterben das Problem, wenn zu betoniert wird, weil da wächst eh nichts mehr außer den Kulturpflanzen.
In England müssen ab April alle Bauprojekte den von ihnen verursachten Biodiversitätsverlust nicht nur ausgleichen, sondern auf die Dauer von zumindest 30 Jahren um 10% übererfüllen. Das heißt zum Beispiel, wenn ein Wald für ein Bauprojekt gerodet wird, muss ein um 10% größerer Wald an anderer Stelle gepflanzt werden. Was hältst du davon und wäre das auch in Österreich möglich?
Klingt interessant. Ich bezweifle, dass das dann in der Härte umgesetzt wird, speziell unter der jetzigen englischen Regierung, die eigentlich sämtliche umwelt- und klimapolitischen Fortschritte eher rückabwickelt. Und würden wir es in Österreich probieren, befürchte ich, dass uns die Flächen dafür fehlen. Weil wo soll denn Großwald noch zusätzlich angepflanzt werden? Das mag immer größeren Flächenstaat noch leichter sein. Bei uns ist also tatsächlich an allen und Ecken und Enden der Boden extrem intensiv genutzt, außer in alpinen Lagen. Aber da lässt sich auch keine zusätzliche Nutzung dann einrichten. Es gibt eine Wald- und eine Baumgrenze und da drüber ist Schluss.
Du hast gesagt, wir sind Meister im Scheinklimaschutz. Was meinst du damit?
Das bedeutet, dass wir ganz gut sind im Schmähführen generell. Und das Schmähführen beherrscht man im Klimaschutz ganz besonders gut. Das heißt, wir tun so, als ob uns das wichtig wäre, als ob uns das ein wichtiges Anliegen wäre. Aber wir sind vermutlich eines der wenigen europäischen Länder, das so gut wie alle klimapolitischen Ziele, seit es Klimapolitik gibt, verfehlt hat. Mit einer Ausnahme, das Jahr 2020. Die Ausnahme ist nur wegen der Pandemie zustande gekommen, also weil die Emissionen aufgrund der Lockdowns zurückgegangen sind. Ohne Pandemie hätten wir das Ziel 2020 verfehlt. Und das Beste an dieser Zielverfehlung ist, es ist uns eigentlich wurscht. Es löst keine große Diskussion aus. Man kauft ein paar Zertifikate, das heißt, man kauft sich dann frei von dieser Fehlleistung. Und dann gab es sogar Minister, die sich bisher darüber gefreut haben, dass die Zertifikate so billig waren und dass wir eigentlich ganz gut davon gekommen sind. So werden wir es vermutlich auch 2030 machen müssen, weil wir hätten die Auflage, unsere Emissionen in etwa zu halbieren, und wir kommen garantiert mit dieser Klimapolitik nicht dorthin. Das heißt, wir wiederholen das übliche Muster. Das heißt, wir werden wieder Zertifikate kaufen müssen, um die Lücke zwischen soll und ist zu schließen. Das heißt, die Meisterschaft im Scheinklimaschutz wird weiterhin perfektioniert. Und die Wählerschaft scheint es auch nicht zu stören, weil sonst könnten nicht ÖVP und FPÖ in den Umfragen bei über 50% liegen. Die ÖVP ist nämlich die Partei des Scheinklimaschutzes schlechthin. Wir haben, das haben vielleicht nicht allzu viel mitgekriegt, im September dieses Jahres einen Tag des Scheinklimaschutzes begangen. Und zwar an dem Tag, als der Nationalrat mit den Stimmen der ÖVP den Klimanotstand ausgerufen hat im Jahr 2019. Leider ist von dem Klimanotstand nicht mehr allzu viel zu sehen. Wenn man die ÖVP daran erinnert, will sie ja nichts mehr hören davon. Und um das feierlich zu begehen, haben wir dem Leopold Figl, dem großen Vorbild des Bundeskanzlers, dann die Augen zugebunden und die Ohren mit Stöpsel zugemacht. Mit zwei Botschaften. Die eine ist, jetzt muss er nicht mehr zuschauen, wie die ÖVP in einer populistischen Version einer Volkspartei verkommt. Und die zweite Interpretation war, naja, so geht die ÖVP durch den Klimanotstand. Sie hat ihn zwar selber erkannt und beschlossen, aber sie kann und will ihn nicht mehr sehen, denn anders ist die Politik nicht zu erklären.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Glaubst du, kann man diese Politiker noch in irgendeiner Form erreichen? Also ich frage zum Beispiel ganz konkret, wenn ein Politiker wie zum Beispiel der oberösterreichische Landeshauptmann Stelzer zum Bodenschutz meint, er schätzt es nicht, wenn man ihn belehrt und moralisierend versucht, ihm irgendwelche Grenzen aufzuzeigen. Was kann man ihm da antworten?
Ich glaube, Politiker verstehen vor allem eine Sprache, und das sind Wahlergebnisse. Das heißt, wenn man Politiker mit Klimaschutz oder Bodenschutz erreichen möchte, dann müssten sie ernsthaft befürchten, dass sie mit der Art von Bodenschutz oder der Art von Klimaschutz Wählerstimmen verlieren. Also ÖVP müsste ernsthaft befürchten, dass sie deswegen unter 20% kommt, weil die Bevölkerung diese Art von Klimapolitik abstraft. Ich befürchte, das Gegenteil ist der Fall. Die ÖVP erhofft sich eben zusätzliche Wählerstimmen von der FPÖ zurückzuholen, indem sie die Klimapolitik so ausbremst, wie sie es getan hat. Das heißt, wir haben im Moment eine Stimmung, die bessere Klimapolitik nicht wirklich einfordert. Im Gegenteil, wir wickeln gerade im Moment die Fortschritte, die wir 2019 gemacht haben, als Gesellschaft rückwärts ab. Also wir haben Rückschritte gemacht seit 2019 leider.
Kann es sein, dass manche Politiker es einfach auch intellektuell nicht verstehen, um was es da geht? Ich habe ein Beispiel, der oberösterreichische Raumordnungslandesrat Markus Achleitner, also auch ein Dagebener von Thomas Stelzer, der ließ in die Beantwortung einer Klage gegen das Land Oberösterreich etwas hineinschreiben, was den Wahnsinn heimischer Klimapolitik auf den Punkt bringt, nämlich Die nachteiligen Auswirkungen des Klimawandels lösen keine individuelle Betroffenheit aus, sondern erfassen letztlich die gesamte Menschheit. Eine besondere, unmittelbare und individuelle Betroffenheit liegt nicht vor. Ist so eine Einstellung verrückt? Ist es eine Frechheit oder ist es gefährlich?
Das ist im Grunde Verleugnung. Ja, auf Englisch Denial. Das ist ein altbekanntes Konzept in der Psychoanalyse, bekannt mehr als 100 Jahre. Das heißt, sämtliche Politiker, speziell die von der FPÖ, aber auch einige von der ÖVP, glauben ernsthaft, entweder, dass wir eh nichts tun können, oder dass das nicht so schlimm wird. Das kommt auch vom Bundeskanzler übrigens. Ne? Wenn er sagt, den Klimawandel gibt's schon, aber wir werden uns anpassen und wenn es sein muss, auch einen 6 Meter höheren Meeresspiegel. Das ist Verleugnung von drastischen Folgen oder deren Bedrohung. Und die Leute glauben das ernsthaft. So ist deren Politik weiterhin möglich. Ne? Also wenn ich ernsthaft glaube, dass das halb so schlimm wird oder wir da eigentlich nichts tun können oder kaum betroffen sein werden, dann kann ich diese Art von Klimapolitik weiterführen, ohne dass ich mich schlecht fühlen muss. Die Voraussetzung ist, dass ich all diese Dinge wirklich glaube. Es ist halt ganz abgesehen davon Wissenschaftsverleugnung. Ja? Also der wissenschaftliche Konsens sagt was anderes. Die Lösungen, die es brauchen würde, schauen anders aus. Wir haben eine globale Verantwortung. Es gibt Klimaschutzabkommen, in denen wir eine Rolle zu füllen haben. Wir haben Ziele gekriegt, die wir erfüllen sollten. Und wenn wir die nicht erfüllen, dann fliegt das Ganze auseinander. Es fängt wohlgemerkt nicht in China an, auseinanderzufallen, sondern bei uns in den reichen Ländern. Und leider ist es auch so, dass Journalistinnen und Politiker zu wenig darauf hinweisen, dass wir diese Verantwortung eingegangen sind, dass sie sie nicht wahrnehmen und selbst verantworten, dass das Ding gerade auseinanderfliegt und uns die Physik dann um die Ohren fliegen wird.
Das ist tatsächlich das Lieblingsargument, das man immer wieder zu hören bekommt, nämlich den Satz, was ist mit China? Was antwortest du Leuten, die mit dem kommen?
Also wenn man viel Zeit hat, kann man mehrere Antworten drauf geben. Zum einen historische Verantwortung. Das ist aber nur für eine Langversion sinnvoll, weil die meisten verstehen das nicht. Historische Verantwortung bedeutet, dass die Industrialisierung bei uns viel früher angesetzt hat, die Emissionen, die wir seit Hunderten von Jahren verursachen, alle noch draußen wirksam sind. Und wir deswegen eine größere Verantwortung haben, voranzugehen. Also es ist moralisch und von einem Gerechtigkeitsstandpunkt her völlig daneben zu sagen, wir warten jetzt einmal, bis China kommt. Wir müssten im Grunde 100 Jahre China voraus sein, weil so viel länger emittieren wir schon. Und China ist in das Geschäft im Grunde erst die letzten 15 bis 20 Jahre eingestiegen. Die viel wichtigere Botschaft ist, auf jetzt bezogen, dass es ein Klimaabkommen gibt, dass in diesem Paris-Abkommen alle Staaten Ziele gemeldet haben. Und die gute Nachricht ist, dass wenn diese Ziele eingehalten werden würden, dann könnten wir die globale Erhitzung unter 2 Grad beschränken. Dann hätten wir also das Problem wirklich einigermaßen im Griff. Das Problem ist, oder das Problem fängt dort an, wenn Ziele nicht erreicht werden. Und da gehören wir eben vorne mit dabei beim Nichterreichen dieser Ziele. Und möglicherweise trifft es dann sogar auf die ganze EU zu, dass die EU das erste Mal in ihrer Geschichte das 2030-Ziel vermutlich verfehlen wird, wenn das so weitergeht. Und das ist tragisch, weil dann fällt eben das ganze Abkommen auseinander. Dann ist die Erhitzung nicht unter 2 Grad zu beschränken. Dann geht es Richtung 3 Grad und das bedeutet wirklich die Gefährdung der Zivilisation, wie wir sie kennen.
Nach der nächsten Wahl droht uns möglicherweise ein Bundeskanzler Kike. Der hat wiederum gesagt, wer für die Klimawende ist, gehört entmündigt. Hältst du diese Ansicht in Österreich für mehrheitsfähig?
Mehrheitsfähig ist sie nicht, aber offensichtlich haben 30% kein Problem, diese Politik trotzdem zu wählen. Von den 30% sind in etwa 10-15%, die das selbst unterschreiben würden, also selbst verleugnen. Und dann sind wahrscheinlich 10-15% drunter, die sagen, naja, taugt mir zwar nicht, aber ich wähle ihn trotzdem wegen seinen anderen Positionen. Die Mehrheit ist zumindest so, dass sie schon sieht, dass wir ein Problem haben und da was tun müssten. Im Grunde dann auch immer wieder betont in Umfragen, wir sollten mehr tun. Aber der Scheinklimaschutz der Mehrheit kommt dann ins Spiel, wenn es um konkrete Maßnahmen geht. Wenn man dann nämlich fragt, so, wo fangen wir denn jetzt an? Tempo 80, 100 wäre ein guter Vorschlag, den alle Verkehrswissenschaftler quasi für sinnvoll erachten, der übrigens auch mehrere Vorteile hätte. Nicht nur weniger Emissionen, sondern Kostenersparnis, weniger Staus, weniger Verkehrstote und Verletzte. Also das wäre Win, 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 Win. Und trotzdem sagt der Mehrheit, na, das wollen wir trotzdem nicht. Jetzt diskutieren wir diese Probleme und Lösungen leider so oberflächlich, dass wir die Mehrheit dann nicht fragen, na, was wollt ihr sonst? Einen höheren CO2-Preis oder vielleicht einen autofreien Sonntag, wo man dann nicht fahren darf. Dann käme man möglicherweise nämlich zurück auf Tempo 80-100 und würde sagen, na gut, dann nehmen wir halt doch Tempo 80-100, weil das ist dann das kleinere Übel. Leider führen wir die Diskussion nicht so ernsthaft und so lange, dass wir zu dem Punkt kommen, sondern wir hören immer dort auf, wo wir sagen, na, eine Mehrheit will das nicht, damit ist es erledigt. Und so kommen wir eben auch nicht weiter. Also das ist eine Unernsthaftigkeit, mit der man dem Problem nicht gerecht wird, mit dem man eigene Ziele verfehlen wird und mit dem man dann die Klimakatastrophe tatsächlich hausgemacht in Kauf nimmt. In Österreich auch mit den wenigen Emissionen. Also es gibt in etwa 150 Staaten, die alle weniger als 1% zu den globalen Emissionen beitragen. Die könnten alle sagen, na, was sollen denn wir tun? Unser Beitrag ist doch zu klein. Und darüber hinaus wird dasselbe Argument dann sogar von größeren Staaten wie Deutschland bemüht, die 2% beitragen, weil 2% ist ja auch zu klein. Und im Grunde sagen die USA mit 15% dann sogar dasselbe, weil die zeigen auch auf China und sagen, ja, die haben ja doppelt so viele Emissionen. Von den historischen Emissionen und der Verantwortung, die da mitkommt, reden wir besser gar nicht. Und auch nicht von der Tatsache, dass die Pro-Kopf-Emissionen bei uns nach wie vor höher sind wie in China. Ja, also bei uns verursacht ein durchschnittlicher Österreicher nach wie vor mehr CO2 als der durchschnittliche Chinese. Und wenn man dann den Konsum noch mit einberechnet, also die Güter, die wir aus China importieren, dann wird die Kennzahl noch schlechter. Also das sind alles Dinge, die will man natürlich nicht hören. Warum? Weil China ist eine billige Ausrede, um das eigene Versagen schön zu reden und um noch ein bisschen so weiter zu tun wie bisher. Nur um das geht's. Und möglichst jede Änderung sich vom Leib zu schaffen.
Die veredelte Variante dieses Argumentes lautet, nein, wir brauchen keine Verbote, wir sollten auf neue Technologien setzen. Was ist davon zu halten?
Ja, das ist eine falsche Dichotomie. Die ÖVP betont ja immer, sie sind für Innovationen und Technologien gegen Verbote. Erstens sind es zwei Dinge, die sehr oft Hand in Hand gehen. Man soll sich nur mal überlegen, wie die LED-Glühbirnen in Umlauf kommen sind. Das hat nämlich ein Verbot der 100-Watt-Birne und der 75-Watt-Birne erfordert. Das hat den Markt für die LED-Lampen aufbereitet. Also Verbote fördern Innovationen und führen dazu, dass Innovationen schneller zum Durchbruch kommen. Zum anderen ist wissenschaftlicher Konsens, und das schon seit 20 Jahren, dass Technologien wichtig sind, aber dass es auch Verhaltensänderungen brauchen wird und dass die natürlich nicht von selber kommen, sondern Ver- und Gebote brauchen. Also auch das ist wiederum eine Facette der Wissenschaftsverleugnung. Wer sagt, wir brauchen keine Verbote, verleugnet wissenschaftlichen Konsens, verleugnet die Evidenz, die wir seit 30 Jahren in Österreich gesammelt haben, nämlich dass es ohne Verbote nicht geht, und nimmt wiederum Klimakatastrophe bewusst in Kauf. Bewusst oder unbewusst, das ist oft schwierig zu beurteilen.
Der ÖVP-Spitzenkandidat für die EU-Wahl, Reinhold Lopatka, hat dieser Tage gefordert, Europa braucht Klimaschutz mit Hausverstand. Er darf nicht dem Diktat der Straße überlassen werden. Er hat nicht dazu geschrieben, was er mit Diktat der Straße meint, ob er damit die Frächterlobby, die Bauwirtschaft oder die Autoindustrie meint. Aber davon abgesehen, möglicherweise hat er tatsächlich gedacht an die Protestierenden. Welche Form von Protest gegen das Ignorieren der Klimakatastrophe hältst du für am zielführendsten?
Ich glaube, es ist längst keine Frage des Entweder-Oders, sondern wir brauchen alles. Ja, ideal wäre natürlich der Großprotest, so wie wir ihn 2019 hatten. Ja, also wären wir in der Lage, einen Massenprotest wie 2019 zu verdoppeln und zu verdreifachen, würde ich sagen, das ist ziemlich sicher der wirksamste Protest, weil der Politikerinnen natürlich am meisten beeindruckt. Ne? Also was Massen bewegt, was Medien bewegt und dann öffentliche Meinung prägt, ist natürlich das, was Politiker am meisten beeindruckt. Die spannende Frage ist dann natürlich, na, was ist, wenn diese Form von Massenprotest derzeit nicht möglich ist? Und tatsächlich ist der Massenprotest ja seit der Pandemie nicht mehr zurückgekommen. Das ist einfach die Tatsache, mit der wir umgehen müssen. Und dann komme ich zu dem Punkt, wo ich sage, na, das ist dann die Situation, wo ein ziviler Widerstand notwendig wird. Das ist dann ein Versuch, quasi mit kleineren Gruppen, mit weniger Aktivistinnen, ebenso eine Dynamik zu erzeugen, die eine Gesellschaft zum Umdenken bewegen kann. Jetzt haben wir das letzte Jahr probiert, also mit hohem Aufwand und hohen Kosten haben Aktivistinnen zivilen Widerstand geübt. zum Leidwesen vieler Autofahrerinnen. Und noch einmal, ja, dieser Form von Protest, muss man sagen, die Dynamik hat natürlich nicht gereicht. Das war nicht allzu überraschend. Es gab aber durchaus eine kleine Chance, dass dadurch mehr entstehen kann. Wie hätte mehr entstehen können? Indem immer mehr Leute sagen, ja, im Grunde haben sie recht. Verdammt nochmal, sie sind lästig, aber eigentlich haben sie recht. Und darum unterstütze ich sie. So hätte Dynamik entstehen können, die auch für ÖVP-Politiker unangenehm werden hätte können. Hätte, wäre, ist nicht. Und deswegen sind wir jetzt am Punkt, wo man sich wahrscheinlich überlegen muss, wie man da weiter tut. Aber in der Geschichte sieht man schon ganz klar, dass wenn politische Systeme nicht mehr in der Lage sind, ihre eigenen Versprechen einzulösen, ihre eigenen Werte zu leben, und da reden wir auch vom Menschenrecht, ne, vom Recht auf sicheres Leben, von der auf eine sichere Zukunft, dann gab es immer wieder die Situation, dass ziviler Widerstand quasi notwendig war als Korrekturmechanismus für dieses versagende System. Und wir sind ganz eindeutig im politischen System, das eben versagt in der Klimakrise, das nicht mehr in der Lage ist, die eigenen Ziele zu erfüllen.
Ist es möglich, vernünftige Klimapolitik zu machen, die auch von der Mehrheit der Bevölkerung unterstützt wird?
Mit dieser Stimmungslage im Moment, sprich mit Pandemie hinter uns, Krieg, hoher Inflation, ist es schwierig. Ich führe das dann auf Krisenmüdigkeit oder Veränderungserschöpfung zurück. Das heißt, im Moment ist die Mehrheit so eingestellt, dass sie sagt, lasst uns einfach in Ruhe. Ja, wir wollen normal leben, wir haben gerade eh viele Entbehrungen hinter uns und nicht schon wieder die nächste Krise. Das, was da durchaus verständlich ist, ist halt physikalisch relativ irrelevant, ja, weil die Klimakrise wartet nicht. Sie wird auch jedes Jahr krasser und jedes Jahr, das wir versäumen mit dieser Krisenmüdigkeit, wird uns schmerzhaft fehlen. Das heißt, im Moment rennt uns quasi die physische Realität davon und die Diskrepanz zwischen dem, was notwendig ist, und dem, was wir als Gesellschaft bereit sind zu tun, war wahrscheinlich noch nie größer wie im Moment. Das kann man eine Zeit lang ignorieren, so ungefähr wie Krebs im ersten Stadium. Das geht eine Zeit lang gut. Irgendwann ist er im vierten Stadium und dann wird man die Rechnung präsentiert kriegen. Dann kann der Arzt dann entscheiden, ob eine Chemotherapie überhaupt noch Sinn macht oder ob das eigentlich jetzt zu spät ist. Ja. Tatsächlich sind wir, wenn man den wissenschaftlichen Diskurs verfolgt, in der Klimakrise ungefähr bei Krebs im vierten Stadium, nicht im ersten Stadium. Die scheint noch einigermaßen harmlos zu sein, weil das alles sehr träge ist und dauert, bis die Folgen so richtig kommen. Aber das vierte Stadium trifft deswegen ganz gut zu, weil wir bereits Kipppunkte, sprich Verstärkungsmechanismen haben, die von sich auswirken, ja, die quasi wie Metastasen schon da draußen sind, wie zum Beispiel schmelzende Eismassen, die dann zu weiterer Erhitzung führen. Warum? Nicht, weil der Kühlschrank defekt ist, sondern weil fehlende Eismassen weniger Hitze in den Weltraum zurückstrahlen. Man nennt es Albedo, die geht zurück. Und man geht davon aus, dass zum Beispiel die Arktis im Sommer irgendwo in den 30er Jahren bereits eisfrei sein wird. Und allein das bringt 0,2 Grad zusätzliche Erhitzung. Jetzt muss man noch wissen, dass unsere CO2-Konzentration, die wir im Moment haben, schon 1,7 Grad bedeutet. Ja, wir sind jetzt irgendwo zwischen 1,2 und 1,5, weiß man nicht so genau. Das, was draußen ist an CO2, bedeutet tatsächlich mindestens 1,7 bis 1,8 Grad. Wenn jetzt da 0,2 dazukommen, kann man ein bisschen rechnen, dann sind wir bei 2 oder schon knapp über 2. Das ist so wirklich eine magische Grenze, ab der es dann sehr gefährlich wird, weil mehr und mehr dieser Verstärkungsmechanismen in Gang kommen. Also das heißt, die Metastasen breiten sich dann mit rasender Geschwindigkeit schneller und schneller aus. Und selbst wenn wir dann quasi aufhören mit Kettenrauchen und anderen Lastern, wird das seinen Lauf nehmen, ja. Das ist die Drastik der Situation. Deswegen sind Wissenschaftler und Aktivistinnen, die das wissen, am Verzweifeln. Wir hätten jetzt noch halbwegs die Möglichkeit, das in den Griff zu kriegen. Und die Gesellschaft sagt, na, keine Lust, wir haben gerade genug Krisen, lasst uns in Ruhe. Ja gut, dann kommen wir halt in 5 Jahren wieder und sagen, Leute, schon langsam ist es dann zu spät.
Gibt es in Österreich auch Initiativen, die Anlass zur Hoffnung geben?
Also Hoffnung kommt bei mir immer dann auf, wenn eine Dynamik aus der Gesellschaft entsteht. Ja, wenn so wie 2019 die Fridays for Future auf die Straßen gehen und Massen bewegen oder wie letztes Jahr Klimaaktivistinnen auf störende Art und Weise protestieren. Weil immer dann, wenn jemand versucht, quasi mit hohem Einsatz zum Teil, eine Gesellschaft zum Nachdenken zu bringen, kann was passieren. Ja, also Fridays for Future ist ein schönes Beispiel dafür, wie viel passieren kann durch im Grunde einen kleinen Anlass. Da setzt sie ein Teenager vor das schwedische Parlament, klein und ruhig, und löst eine globale Bewegung aus. Ja, also immer wenn Gesellschaft in Bewegung ist, kann viel sein. Immer wenn solche Bewegungen dann wieder zurückgehen und abnehmen, dann breitet sie bei mir Resignation aus, ehrlich gesagt. Und das habe ich im Laufe meiner Beschäftigung mit dem Thema, das sind jetzt doch schon die 25 Jahre, in Summe jetzt dreimal erlebt und zweimal sehr, sehr schnell hintereinander. Ja. Also so gesehen bin ich im Moment nicht sehr hoffnungsvoll, ehrlich gesagt, auch angesichts der Umfragen für die Wahlen, die jetzt anstehen, scheint eine Mehrheit es zu bevorzugen, die unangenehmen Lügen zu wählen. Die angenehmen Lügen natürlich, die unangenehmen Fakten erzählen wir. Und die angenehmen Lügen, die lauten halt halb so schlimm, die anderen sind schuld, wir können eh nichts tun. Wenn man das erzählt und glaubt, dann kann alles so bleiben, wie es ist. Es entspricht halt nicht den Tatsachen und wir werden einen hohen Preis dafür zahlen. Aber das halt später. Und nachdem die Wahl heuer zu schlagen ist und der Preis dann später irgendwann fällig wird, kommt man noch ganz gut durch damit.
Sind die Gedanken Wachstum und Klimaschutz miteinander vereinbar?
Wachstum ist für mich keine relevante Größe. Ich weiß natürlich, ich kenne den Diskurs zu Degrowth und Grenzen des Wachstums. Ich habe sogar meine Dissertation dazu geschrieben vor langer Zeit. Und ich würde es so formulieren. Versuchen wir alles, die planetaren Grenzen einzuhalten. Eine der planetaren Grenzen ist die CO2-Konzentration in der Atmosphäre, die viel zu hoch ist. Bringen wir die runter. Das kann durchaus zusätzliche Investitionen erfordern. Energiewende braucht große Investitionen. Eine Mobilitätswende kostet viel Geld, braucht Investitionen. Das heißt, da kann sogar durchaus Wachstum daraus entstehen. Aber ehrlich gesagt, das ist zweitrangig, die Frage. Also machen wir zuerst einmal das, was die Physik von uns erfordert. Und sekundär ist dann, was das fürs Wachstum bedeutet. Man nennt diese Position dann A-Growth, nicht D-Growth, apologetic about growth. Also Wachstum ist die abhängige Variable. Politisch ist natürlich genau umgekehrt. Wachstum ist die zentrale Variable. Wenn die nicht stimmt, dann geht gar nichts mehr. Auch das geht eine Zeit lang gut. Ja, da schreibt man halt Rechnungen beim Wirten an und der Wirt ist die Physik und irgendwann stellt er die große Rechnung aus und die wird dann möglicherweise unbezahlbar teuer.
Du hast vorhin von der Versuchung gesprochen, angesichts der Klimapolitik zu resignieren. Wirst du dich weiter engagieren?
Ich werde mich noch weiter engagieren, natürlich. Ja, weil zum einen, wer aufgibt, hat schon verloren. Und zum zweiten, wie man eben 2019 gesehen hat, es sind immer wieder sehr überraschende Entwicklungen möglich. Und zum dritten bin ich es ehrlich gesagt all jenen auch schuldig, weiterzumachen, die an viel einen größeren Einsatz auf den Tisch legen, nämlich tatsächlich im Protest gehen und einen Preis dafür zahlen. Da ist meine Position, sie als Wissenschaftler zu stärken, relativ harmlos und komfortabel. Also alleine deswegen bin ich schon schuldig, dass ich durchhalte. Und das gibt mir ehrlich gesagt auch Mut. Ja. Also solange Leute aus der Zivilgesellschaft für bessere Klimapolitik kämpfen, fällt es auch Wissenschaftlern, nicht nur mir, sondern vielen anderen, leichter die Hoffnung noch nicht ganz aufzugeben. Ja. Also wäre das nicht, so wie es viele Jahre, im Grunde bis 2019 der Fall war, dann ist man automatisch in einem Zustand der Resignation. Ja. Also 2019 war für mich wirklich eines der positivsten Jahre meiner Laufbahn, weil man das erste Mal seit langem wieder den Eindruck gehabt hat, okay, jetzt könnte was gehen, jetzt kommen wir hin. Und die Hoffnung wurde natürlich einmal wieder enttäuscht. Ja. Ich würde gern ein bisschen positiver aufhören, als wie mit einer enttäuschten Hoffnung. Geht das noch?
Ja, bitte, bitte.
Und zwar würde ich noch kurz was zum ökologischen Handabdruck sagen wollen. Wir sind ja meistens obsessiert mit dem Fußabdruck. Ne? Der ist sehr bekannt. Jeder bemüht sich darum, den eigenen Fußabdruck, sprich die eigenen Emissionen, möglichst klein zu halten, indem wir weniger Auto fahren, weniger Fleisch essen, wenig fliegen. Alles gut und wichtig, ja, hört es nicht auf damit. Aber was meistens vergessen wird, ist der ökologische Handabdruck, das Pendant zum Fußabdruck. Und das bedeutet, sich politisch zu engagieren. Die bessere Klimapolitik, von der wir geredet haben und die nicht zu kommen scheint, die kommt nämlich nicht von selber, sondern die kommt eben nur, wenn sie eine Mehrheit einfordert. Und da gibt es so viele Möglichkeiten, die eins fordern, vom Wahlverhalten bis zu Protestformen, bis zu einfachen Gesprächen und Kommunikation auf Social Media. Also mein Appell an alle, die zuhören, ist, ihren persönlichen Handabdruck zu vergrößern, denn nur so geht was weiter.
Das gefällt mir deshalb auch besonders gut, weil wir im neuen Staatskünstlerprogramm ein neues Modell forcieren, nämlich den intellektuellen Fußabdruck, den man vielleicht auch in Zeiten wie diesen drauf schauen sollte, den eigenen Blödsinnsausstoß ein bisschen zu verringern. Das ist, glaube ich, auch etwas, was im Zuge der Klimadebatte uns weiterbringen würde.
Jawohl, da könntest du vielleicht überlegen, inwiefern der Handabdruck noch einzubauen ist in das Programm.
Wir werden schauen. Und ich sage auf jeden Fall danke für das Engagement. Und dass das hier noch ein bisschen Hoffnung besteht, ist definitiv ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Da kann man dann wirklich sagen, im Namen der Menschheit sagen, möge die Übung gelingen. Danke, Reinhard, für das Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung. Danke dir.
Das war die 95. Folge von Schäuber fragt nach. Danke fürs Zuhören. Diesem Podcast sollen auch nächste Woche keine Grenzen aufgezeigt werden und ich werde gerne wieder versuchen, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, und natürlich auch mich von einem interessanten Gesprächspartner belehren zu lassen. Es wird der Novomatic-Insider und ehemalige Rapid-Tormann Peter Bartold sein. Für heute sage ich, bleiben Sie aufmerksam, Ihr Florian Schäuber.
Die Erderhitzung ist kein Gefühl, aber mit vielen Gefühlen verbunden. Sorgen etwa oder Angst. Eine Veranstaltung gegen diese Ohnmacht ist Tipping Time, eine Klimakonferenz der Zivilgesellschaft. Von 9.5. bis 11.5. findet Tipping Time in Kooperation von Globe Art, Solektiv und Tangente St. Pölten statt und lädt ein zu Diskurs, Diskussionen und Workshops mit namhaften Vortragenden wie Nikolai Schulz und Friederike Otto. Weitere Informationen finden Sie auf www.tangentesanktpölten.at.